Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Karin Kornteuer. Vielleicht kennst du mich unter seelischer Wundheilung. Ich befasse mich seit vielen Jahren mit dem Thema Narzissmus, toxische Beziehungen und emotionalen Missbrauch in Familien und Partnerschaften. Habe einen Verein gegründet, der heißt Verein Seelenwerkstatt und war selber viele Jahre mehrfach Betroffene. Heute geht es um Vorkehrungen treffen vor dem Ausstieg aus dem toxischen Kreislauf und warum das so wichtig ist. Die schon ausgestiegen sind, werden es vielleicht wissen oder selbst erkannt haben, dass es immer gut ist, wenn man so eine Art Check-up-Liste hat, dass man sich überlegt, wie man das Ganze anpackt. Also fangen wir mal an vom toxischen Elternhaus. Wenn ich noch im toxischen Elternhaus lebe, dann sollte ich mir mal überlegen, bin ich finanziell abhängig, bin ich räumlich abhängig, kann ich mir ein selbstständiges eigenes Leben leisten? Und wenn nicht, dann schau, dass du dir einen Job suchst, wo du zumindest so viel verdienst, dass du dir eine eigene Wohnung und deine Grundbedürfnisse leisten kannst. Und such dir vielleicht eine Person, die dir da bei diesem Prozess beisteht. Vielleicht hast du einen Partner oder eine beste Freundin oder einen lieben Freund oder eine Kollegin oder irgendjemanden, der dir einfach bei dieser Entwicklung zur Seite steht und dich unterstützt und dir da auch alles erzählen kannst. Das heißt, wir gehen jetzt mal davon aus, du bist volljährig und wohnst vielleicht noch zu Hause aus Studiengründen oder weil dein Job vielleicht nicht so viel einbringt, dass du auf eigenen Beinen stehen kannst. Dann wäre es jetzt wichtig zu schauen, wo du ansetzen musst. Ja. Sich emotional lösen ist bestimmt das Schwierigste, aber das Wichtigste ist mal finanziell und räumlich unabhängig zu sein. Und dann beginnt schon mal die erste Phase der Heilung. Und dann muss man sich anschauen, wo du emotional gebunden bist, falls du noch emotional gebunden bist, was natürlich bei Eltern relativ wahrscheinlich ist. Wie ist das, wenn ich in einer toxischen Partnerschaft lebe? Es ist so, dass es auch einen Unterschied macht, ob ich Kinder habe oder nicht. Also das Thema mit Kindern ist immer relativ kompliziert, weil da geht es ja dann auch um Sorgerecht etc. Ich muss gleich dazu sagen, dass ich juristisch absolut keinen Background habe und selber da auch, wenn ich mit dem Verein bei einem Projekt arbeite oder mit einer Klientin arbeite, dann auch Juristen oder einen Anwalt oder eine Anwältin um mich habe, weil ich mich da leider nicht auskenne. Ja? Da kann ich euch leider nicht viel sagen. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, du hast keine Kinder und hast einen toxischen Partner oder eine Partnerin. Auch hier ist wieder das gleiche Schema, bin ich finanziell abhängig. Ich weiß aus Erfahrung, dass das sehr, sehr viele Leute sind, leider Gottes, durch diese Manipulation und durch diesen Missbrauch kommt es dann öfter zu einer Krankheit oder es kommt zum Jobverlust durch eine chronische Ermüdung oder man findet gerade gar keinen Job, weil man selbst so wenig Selbstwertgefühl hat, dass es dann mit dem Job oft gar nicht klappt. Also das sind alles Aspekte, die wirklich schwierig sind, die man gar nicht beachtet oder denen man sich gar nicht bewusst ist, dass das eigentlich so schlimm ist, ja. Also, dass man einen Job unbedingt haben möchte und auch alles gibt, aber einfach gar nicht so weit kommt, weil man erstens die Kraft vielleicht nicht hat durch diesen Missbrauch oder weil man den Selbstwert nicht hat. So, jetzt bin ich finanziell vom Partner oder der Partnerin abhängig und kann gar nicht gehen, weil ich kein Einkommen habe und somit auch keine Wohnung bekomme. Das heißt, hier ist es mal ganz, ganz wichtig, dass man wieder auf die Beine kommt und dass man den erstbesten Job vielleicht sogar annimmt, den man kriegen kann, um sich über Wasser zu halten und sich mal ein paar Monate ein bisschen Geld auf die Seite scheffelt, ja. Und sich dann eine kleine Wohnung sucht, die man sich leisten kann. Ich weiß, das klingt alles so, ja, die redet sich so leicht, aber ja, manchmal muss man wirklich das letzte bisschen geben, was noch da ist. Und glaub mir, du bist so viel stärker, als du denkst. Du hast es bis hierher geschafft, du bist eine Kämpferin, du bist ein Kämpfer. Du bist ein Held, eine Heldin, ja, also du packst das, du schaffst das. Auch hier gilt wieder, such dir bitte jemanden zum Austausch. Geh in eine Selbsthilfegruppe. suchte eine Therapeutin, suchte einen Therapeuten, suchte irgendeine Hilfestellung, ja, die dich da durch diese schwere Zeit auch bringt. Oder vielleicht hast du eine Schwester, einen Bruder, eine Kollegin, eine Freundin, was auch immer, irgendeine Person, die dich da auch ein bisschen unterstützt und in einem beschützten Rahmen nimmt. Wenn nicht, glaub mir, es gibt so viele Betroffene, die zusammenhalten. Du findest bestimmt jemanden. Du bist nicht alleine. So, wenn du es geschafft hast, da dir vielleicht einen finanziellen Puffer aufzubauen, dann geh einfach. Ja? Pack deine Sachen mit Vorkehrungen. Das heißt, kontrolliere, bist du irgendeiner Weise noch abhängig von ihm. Emotionale Abhängigkeit jetzt vorgelassen. Ich sage jetzt absichtlich ihm, weil ich jetzt davon ausgehe, dass du eine Frau bist. Wenn du ein Mann bist, dann bitte entschuldige, gilt natürlich auch umgekehrt, wenn du als Mann einen Partner oder eine Partnerin hast. Ja, ich gendere nicht. Man muss eben schauen, wo bin ich noch abhängig. Finanziell und räumlich sollte geklärt sein. Gibt es Versicherungen, die man gemeinsam zahlt? Gibt es irgendwas Finanzielles, Rechtliches noch, was man in Augenschein nehmen muss, was irgendwie belastend sein kann? Dann die Aufteilung, wenn du Möbel gekauft hast und auf deinem Namen, also auf deinem Namen, dass der auf der Rechnung dein Name steht, dann kannst du die mitnehmen. Aber lass dir gesagt sein, nimm das Nötigste mit, was dir gehört und das Wichtigste. Die Dokumente sind ganz wichtig, deine Kleidung, deine, weiß ich nicht, Medikamente, deine Behelfe, deine Brille, was immer du auch brauchst, ja. Vielleicht noch deine Bücher und deine Utensilien, die du zum täglichen Leben brauchst, pack das zusammen und geh. Wenn du unter großem Druck stehst oder Bedrohung stehst, kommt auch ein Frauenhaus in Frage. Oder vielleicht kannst du vorübergehend zu einer Freundin ziehen, zu einer Bekannten ziehen. Vielleicht gibt es in deiner Nähe irgendein anderes Art Auffangbecken, das dir weiterhelfen kann. Bitte recherchiere gut und erkundig dich und schreib so viel du kannst und schreib dir viel zusammen, recherchiere und mach dir To-Do-Listen. Das ist ganz wichtig und die versteckst du irgendwo am besten an deinem Körper oder in irgendwelchen vielleicht Schminktiegelchen oder als Mann vielleicht irgendwo zwischen Handyhülle und Handy, wo es niemand finden kann. Wenn du jetzt so weit bist, dass du gehen kannst und dein wichtiges Zeug zusammen hast, dann ist es am besten, du wechselst deine Handynummer und gehst aufs Meldeamt und sagst dort auch, dass niemand deine, aus privatem Umfeld, dass niemand deine neue Wohnadresse haben darf. Wie das wo genau ist, weiß ich nicht. Das ist nämlich Unterschied zwischen Land und Bundesland. Da gibt es Unterschiede. Ich weiß aber, vor einiger Zeit war es so, dass du das um einen kleinen Betrag machen lassen hast können. Frag da einfach bei deinem Meldeamt mal nach. Wenn das Ganze in Richtung Gewalttätigkeit auch geht, dann bitte, bitte, bitte geh zur Polizei und lass das aufnehmen. Das heißt jetzt nicht, dass du eine Anzeige machen musst. Du kannst aber auch einen Schriftsatz einfach banal aufschreiben und dort abgeben mit einer Unterschrift und dort mal sagen, ja, das ist passiert und ich möchte das einfach mal kundtun und ich möchte, dass dies einfach aufgenommen wird. Das kannst du machen lassen. Bei Anwälten und Anwältinnen gibt es immer wieder eine gratis Beratungsstunde oder auch diverse Vereine haben Juristen, die immer wieder beraten. Also macht euch da auch schlau, wie ihr da weiter vorgehen könnt. Ja. Es ist auch gut, wenn du merkst, du hast zum Chef oder zur Chefin einen guten Draht, dass du dort Vorkehrungen triffst und dort mal anklingen lässt, dass du einen toxischen Partner hast, dass der dir schon angedroht hat, dass er eventuell deinen Job ruinieren möchte oder dass du sagst, dass da irgendwas sein kann, dass da irgendwas vorfallen könnte. Genauso wie im Freundeskreis. Also mach alle darauf aufmerksam, auch wenn sie dir nicht glauben. Es kann natürlich sein, dass du im Umfeld auch Freunde verlierst, aber glaub mir, es ist leichter zu ertragen, da jemanden zu verlieren, als dass du dich selber kaputt machst und verlierst. Ich hab das selber durch. Mach dem Umfeld klar, dass du in dieser Lage bist und dass du nicht weißt, was auf dich zukommt. Ja? Da gibt es dann diese ganzen Ausdrücke wie Hoovering oder Red Flags oder diese Flying Monkeys und was da alles. Also es kann sein, dass er andere Leute ansetzt, dich zu beobachten und auszuspionieren, dass er Lügengeschichten über dich erzählt oder dass er deine Triggerpunkte natürlich weiß und dich auch da irgendwie verletzen möchte, emotional oder über deine Ängste spielt, deine Schuldgefühle spielt, dass er in deinem Familienkreis Blödsinn über dich erzählt oder mir selbst passiert, dass er dann den Spieß umdrehen möchte und dich vielleicht als Stalkerin oder Narzisstin darstellt. Ja, also alles in dem Dreh kann passieren. Da gibt es natürlich noch viel, viel mehr. Deswegen sind Vorkehrungen so wichtig. Natürlich ist ganz, ganz wichtig, wenn du Kinder mit ihm hast, dann wäre mal vorab zu klären, so eine Checkliste mit, vielleicht kannst du dir selbst eine Psychologin suchen, wo du dir mal Rat holst. Ja? Eine Psychologin, die sich mit dem Thema Narzissmus und toxische Beziehungen auskennt. Dass du dir jemanden suchst, der dir da auch Ratschläge geben kann, wie du weiter vorgehen kannst. Dass du vielleicht auch einen Kinderpsychologen zu Rate ziehst, wo das Kind regelmäßig hingeht. Ja? Aber wenn ihr dann das gemeinsame Sorgerecht habt nach der Trennung, wird er natürlich versuchen, die Kinder gegen dich aufzuhetzen. Das heißt, wenn du schon vorab zu einer Kinderpsychologin mit den Kindern gehst, bekommt die Entwicklung auch mit. Das finde ich auch ganz wichtig. Dann schreib dir alles auf. Das gilt allgemein, nicht nur jetzt für alleinerziehende Mütter der Zukunft, sondern grundsätzlich schreib dir alles auf mit Datum, Uhrzeit für so ein Logbuch. Auch hier ganz wichtig, erwähn das überall. Erwähn das einfach, dass du auf der sicheren Seite bist, dass da niemand sagen kann, du hast ja nie was erzählt. Sprich vielleicht auch mit der Kindergärtnerin oder mit der Volksschullehrerin oder mit der Direktorin oder wie gesagt, wo auch immer du Hilfe bekommen kannst. Vielleicht auch ein Amt, dazu kann ich nicht allzu viel sagen, weil das gar nicht immer so einfach ist. Vielleicht gibt es eine Sozialarbeiterin, vielleicht gibt es eine Anwältin, die du kontaktieren kannst, die vielleicht auch sich mit diesem Thema befasst oder empathisch genug ist, das aufzugreifen, das Thema. Dann ist es auch wichtig, dass du die Kinder nicht gegen den Vater ausspielst. Das heißt, geh nicht her und schimpf gegen den Vater, weil es ist so, dass er das umdrehen wird und die Kinder ihm glauben werden. Das heißt, bleib einfach ruhig, sachlich und bei deinen Kindern, ja, im Innen und im Außen. Das nächste ist, wenn er über die Kinder mit dir spricht, unterbinde das und sag den Kindern auch, du, wenn der Papa mit mir sprechen möchte, dann soll er mir bitte auf WhatsApp schreiben oder per E-Mail. Schau, dass es keine Anrufe sind und keine persönlichen Gespräche, sondern dass du schriftlich was in der Hand hast. Am leichtesten ist dafür eben WhatsApp oder E-Mail, dass ihr euch hier Dinge ordentlich und sachlich, auch wenn er es nicht ist. Das sind mal die wichtigsten Grundlagen zu dem Thema. Einfach mal so die Grundlagen der Checkliste, was du beachten solltest. Was auch immer individuell auf dich zukommt, kann ich dir natürlich nicht sagen, weil jeder toxische Mensch anders reagiert und anders ist. Es gibt Menschen, denen ist es egal, wenn du aus ihrem Leben verschwindest, weil sie eh kein Interesse haben. Und dann gibt es Menschen, die natürlich auch von dir abhängig sind, weil sie deine Energie brauchen und weil sie Macht über dich ausüben wollen und die werden nicht so schnell loslassen. Deswegen, vielleicht konnten dir die paar Punkte ein bisschen helfen, dass du mal ja, eine Liste für dich machst und schaust, was du vorher alles erledigen kannst, um dich bestmöglich zu schützen. Ich werde dazu sicher noch einen Blogartikel schreiben mit einer Checkliste, beziehungsweise das sicher auch nochmal aufgreifen, das Thema. Aber ich wollte einfach mal schauen, dass ihr das Wichtigste mitbekommt und euch da selbst helfen könnt, auch wenn das jetzt gar noch nicht vielleicht für jeden brauchbar ist, weil er noch am Anfang steht oder noch gar nicht so weit ist, an Trennung oder Ausstieg zu denken. Aber ich glaube, das Thema ist eines, das nicht so oft aufgegriffen wird, aber dennoch sehr, sehr wichtig ist für alle Betroffenen, weil man einfach so sonst in eine Riesenpfütze springt und manchmal aus Naivität heraus glaubt, naja, wird schon alles gut gehen, aber das tut's nicht. Ja. Und sei dir auch sicher, wenn du den Ausstieg planst und er es mitbekommt oder sie mitbekommt, wie auch immer, dass das Lovebombing wieder losgehen wird, ja, der Kreislauf von vorn beginnt. Es wird dann natürlich Liebeschwüre kommen und Bekundungen und es tut mir so leid und ich kann euch nur aus eigener Erfahrung sagen, diese Menschen ändern sich nicht. Sie spielen das Spiel nur von vorne und in einem anderen Ausmaß. Also bleibt bei euch, überlegt gut, haltet zusammen und bleibt so stark, wie ihr seid. Bis bald und zur nächsten Folge. Ich freue mich auf euch. Liebe Grüße, alles Liebe, eure Karin.